Das umsatzstärkste Medienfranchise der Welt feiert heute 30-jähriges Jubiläum. Also Happy Birthday Pokémon. In Deutschland, muss man dazu sagen, kam das erste Spiel erst 1999 auf den Markt. Bedeutet, wir würden eigentlich erst in 3 Jahren 30-jähriges Jubiläum hier feiern. Aber da wir ja heute alle vernetzt sind und wir auch mitbekommen haben, dass es in Japan halt ein großes Ding wird, feiern wir heute zusammen mit den Japanern 30-jähriges Jubiläum und werden nachher auch noch auf die Pokémon Present reacten. Um das 30-jährige Jubiläum von Pokémon zu feiern, habe ich mir heute 2 ganz außergewöhnliche Gäste eingeladen. Und zwar zum einen eine Pokémon-Expertin, die für uns schon ganz viele Tests bei der GameStar geschrieben hat, allerdings bei den letzten Versionen nicht mehr am Start war. Und warum das so ist und ob Pokémon heutzutage überhaupt noch diesen Vibe rüberbringt, den es früher hatte, oder ob wir vielleicht auch einfach rausgewachsen sind, das möchte ich mit der lieben AK besprechen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Bei der GamePro.
Bei der GamePro hast du
bei der GamePro. Ich war nie bei der GameStar.
Okay.
Ja.
Aber jetzt bist du bei der GameStar Videolead.
GamePro GameStar Videothemenlead. Ja, genau. Aber davor war ich GamePro. Ich musste GamePro representen.
Sehr gut. Also wir haben sozusagen GamePro und GameStar jetzt hier gemeinsam mit dir gebündelt hier sitzen. Dein Pokémon-Wissen. Und wir haben auch noch von der MeinMMO eine Pokémon-Expertin am Start. Und zwar die liebe Jasmin. Schön, dass du auch dabei bist.
Hallo, ihr Lieben.
Hello. Es freut mich sehr, dass du es geschafft hast. Du hast ja auch ganz viele Pokémon-Spiele gespielt. Allerdings bist du genau wie AK und ich nicht mehr aktuell. Also keiner von uns hat das letzte Legendenspiel gespielt, A bis Z. Und da wäre jetzt gleich mal die Frage, warum? Warum hast du, AK, zum Beispiel nicht gesagt, boah, das ist jetzt wieder ein Spiel, da steige ich wieder ein?
Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich eigentlich die Pokémon-Serie sehr gerne mochte. Mein letzter Test für die GamePro war Schwert und Schild. Und da habe ich doch gedacht, das geht in eine richtig tolle Richtung. Also ich war wirklich super happy damit. Ich fand es von der Idee her toll. Und dann hat es mich einfach nicht mehr gehuckt. Also ich muss sagen, es gab so ein paar Sachen, wo ich auch gedacht habe, so weiß ich gar nicht, ob das spielen wir. Es hat gehört, dass es zum ersten Mal einen Patch gibt für ein Pokémon-Spiel. Das war schon, da dachte ich schon so, oh, was? Da dachte ich so ein bisschen, Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach am Format. Vielleicht mag ich einfach das Top-Down lieber, wie es zum Beispiel auch dann Let's Go Pikachu hatte oder so. Ich kann es dir nicht sagen, aber es hat einfach, als ich die Wahl hatte zwischen verschiedenen Spielen und es nicht mehr getestet habe, habe ich gedacht, mach ich was anderes.
Also ich muss zugeben, ich habe Legends Arceus noch gezockt und fand das eigentlich ziemlich cool. Ich mochte die ganze Idee, ich mochte das Worldbuilding. Aber bei A bis Z, als ich die Videos gesehen habe, nur den ersten Trailer, dachte ich mir, das sieht nicht gut aus. Das sieht einfach nicht nach einem Spiel aus, das erstens wirklich für die Switch 2 auch gemacht ist. Das hätte genauso gut auf einer PS2 laufen können, also gefühlt zumindest. Die Welt wirkte extrem leer und für mich hat einfach das Argument gefehlt zu sagen, okay, das spiele ich jetzt, statt einfach nochmal Arceus zu spielen, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Und Jasmin, bei dir, was war denn dein letztes aktuelles Pokémon-Spiel, das du gespielt hast und warum bist du danach nicht mehr auf die neueren Spiele eingegangen?
Mein letztes Spiel aus der Hauptreihe war Schwert und Schild. Da muss ich aber zu sagen, das habe ich auch abgebrochen. Der Knackpunkt für mich war da die Open World. Ich bin es durch Rollenspiele gewohnt. Man hat eine tolle Open World mit vielen Details, an jeder Ecke was zu entdecken. Und das hat mir bei Pokémon so ein bisschen gefehlt. Ich fand es auch teilweise gerade bei Schwert und Schild lieblos, wie einzelne Bäume da platziert waren. Da hat mir einfach der Detailreichtum so ein bisschen gefehlt. Das gleiche auch bei Legenden Arceus. Das habe ich auch tatsächlich ab der Hälfte abgebrochen, muss ich sagen, weil mich die Open World einfach nicht so gehuckt hat. Und als ich bei Legenden Z bis A gesehen habe, es gibt zwar eine kompaktere Open World, aber da hapert es dann wieder an der Technik. Man hat gesehen, die Häuserwände, die Texturen, die waren einfache Felder, da hat es mich dann da schon wieder verloren. Und das gleiche dann auch bei Karmesin und Purpur, die Technik.
eigentlich super schade, weil ich glaube, wir alle würden uns trotzdem als Pokémon-Fans bezeichnen. Also zumindest bei dir, AK. Ich weiß, dass einige der Plushies, die hier stehen, von dir sind. Ein paar andere sind von mir. Ich habe hier auch meine gute Glumanda-Tasse dabei. Bester Starter an der Stelle. Und ich liebe... Wir reden da gleich nochmal drüber.
Das ist aber auch eine steile These hier.
Einfach, also ja, ja, wie gesagt, wir müssen ja hier auch ein bisschen mit Hot-Tags reingehen, ein bisschen diskutieren zu können. Und da wäre jetzt meine Frage, wann hat denn bei euch die Liebe zu Pokémon angefangen?
Im ersten Pokémon-Spiel. Ich bin ja schon älter als 30. ich war schon in der Lage zu lesen und zu schreiben, als das erste Pokémon rausgekommen ist. Und bei uns war das aufgeteilt. Mein Papa hatte die blaue Edition, mein damaliger Stiefbruder die rote und ich die gelbe. Und wir haben alle gespielt und tatsächlich aber damals nicht auf dem Gameboy, sondern mit dem Modul vom N64. Weil du konntest ja dieses eine Gameboy-Modul unten an den Controller vom N64 dran machen und dann konntest du Pokémon auf dem großen Bildschirm spielen. Und so habe ich Pokémon gespielt, weil auf dem Gameboy durfte ich nicht, weil meine Mama Angst um meine Augen hatte.
Oh, okay. Ja. Und hat es was gebracht, dass sie sich um deine Augen...
Ja, ich habe eine Brille jetzt, also hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Nee, aber das war tatsächlich, also seitdem hat es mich auch... Und ich freue mich auch über jede neue Ankündigung. Ich habe mich über Pokémon Sleep gefreut. Ich habe mir Pokémon Sleep runtergeladen und geguckt, wie das funktioniert. Ich liebe es, wenn irgendwas aus der Reihe kommt. Ich habe auch... neben der Hauptreihe halt viele von den Ablegern gespielt. Jetzt gerade die ganz neuen Sachen nicht, weil ich habe keine Switch 2. Das ist natürlich dann ein Problem, ein Hardware-Problem einfach. Und ich fand aber auch Schwert und Schild noch richtig toll. Also für mich, also ich habe glaube ich damals, meine Headline war glaube ich auch so, das ist eins der besten Pokémons bis jetzt, weil das so viele coole neue Sachen hatte. Und für ein Pokémon war die Welt auch cool. Und ich habe immer gedacht, ja, vielleicht bin ich einfach nicht mehr das Publikum jetzt. Vielleicht bin ich zu alt.
Und nein, zahlt für Pokémon. Ja. Dabei bist du ja auch jemand, der gerade Niedliches auch gut findet und eigentlich auch Kindliches heißt ja nicht unbedingt, dass es man dafür zu alt ist, nur weil es jetzt kindlich gestaltet ist.
Darum ging es mir auch gar nicht. Es geht mir eher darum, dass die Mechaniken halt, die sind halt nicht so, also es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, aber es ist kein rundenbasiertes Kampfsystem, was du, wenn du es nicht auf einem Competitive-Level spielst, oder also solange du halt innerhalb von dem Pokémon-Spiel bist und gegen die NPCs da spielst, ist es nicht das tiefste, komplexeste Kampfsystem, das du jemals gesehen hast. Und auch die Story ist halt nett und die Figuren sind halt toll, die Details sind toll, du kannst durch die Welt durchlaufen und so. Aber vielleicht ist es halt einfach der Grund, warum ich sowas nicht mehr hook, dann, dass ich sage, okay, das war für Ankatrin 1996, Ankatrin 2001, Ankatrin 2014, top. Und auf dem 3DS zum Beispiel war das auch voll schön, weil man das so nebenbei spielen konnte. Aber vielleicht ist es jetzt halt gerade einfach nicht mehr das, was für mich da ist, aber ja offensichtlich für genug andere Leute. Und dementsprechend bin ich denen auch nicht böse. Ich freue mich einfach immer, wenn was Neues kommt und vielleicht mache ich nächstes Mal wieder mit.
Also ja, Pokémon verkauft sich auf jeden Fall noch. Also scheint immer noch eine Zielgruppe zu geben. Und das, obwohl man, wenn man sich vor allem im sowohl Content-Creator-Bereich umschaut, als auch im journalistischen Bereich, die meisten eigentlich sich immer wieder nur drüber aufregen. Immer wieder nur sagen, die Grafik ist einfach aus der Zeit gefallen. Wie Jasmin auch schon meinte, zum Beispiel bei A bis Z, die ganzen Häuserwände, die sind einfach komplett flach. Die Fenster sind draufgemalt. Also da gibt es keine Struktur oder sonst was. Und das ist sehr, sehr schade für die größte Medienmarke der Welt. Und da ist jetzt ein Punkt, über den wir gleich nochmal sprechen werden. Aber erstmal frage ich natürlich auch Jasmin, mit welchem Spiel hast du denn gestartet? Und beziehungsweise wie bist du zu Pokémon gekommen?
Bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei AK. Also ich denke, könnte auch demselben Altersbereich geschuldet sein. Bei mir waren es nur meine beiden jüngeren Brüder, die ich dann verpflichtet habe, mit mir dann immer diese Dreier-Editionen durchzuwechseln. Bei Gold und Silber war es ja beispielsweise auch Kristall. Bei Rubin und Saphir kam dann später noch Smaragd hinzu. Da musste einer ein, zwei Jährchen warten, aber das hat man dann irgendwie hingenommen und hat sich dann so untereinander dann natürlich mit den jeweils anderen Pokémon versorgt. Das ging ging dann so bis Schwarz-Weiß. Ich meine, da fing es dann an, dass es dann nicht mehr diese dritte Edition gab, sondern dann das Schwarz und Weiß 2, was dann nochmal, ja, auch nochmal eine erweiterte Version der ersten beiden Versionen war. Dann hatte ich noch bei Pokémon X und Y, muss ich sagen, so einen Hype gehabt, weil ich zu der Zeit in der Berufsschule war und die ganze Klasse gespielt hat. Und das war einfach so ein schönes Gefühl, heimlich mit dem Nintendo DS dann hinter dem Etui zu sitzen und dann gegenseitig zu kämpfen, die Pokémon zu tauschen. Das war damals wirklich sehr, sehr lustig. Aber der große Knall kam dann für mich mit Sonne und Mond. Ich hatte gar nicht mal sowas gegen diese Inselprüfungen, die ja auch ein bisschen in der Kritik waren, weil es nicht dieses typische Arena-Konzept war. Aber da hatte ich tatsächlich meine ersten technischen Probleme. Es gab damals diese Gruppen- oder Hordenkämpfe, wo Pokémon noch weitere Taschenmonster dann in den Kampf rufen konnten. Und dabei ist tatsächlich mein DS abgestürzt. Und es ist mein Fehler gewesen. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde, Stunde vorher nicht gespeichert gehabt und war so frustriert, dass ich es dann wirklich ab da abgebrochen hatte. Und irgendwie hat sich das dann in die nächsten Editionen so mit reingezogen.
Das ist super schade. Also bei mir war es zum Beispiel meine erste Edition. Ich bin etwas später in das Ganze eingestiegen mit Pokémon Smaragd. Ich habe mein erstes Spiel sogar heute extra mitgebracht. Bei mir war das aber, also für mich war Pokémon von Anfang an nicht nur das Spiel, sondern das war so ein Gesamtkonzept. Mhm. Ich habe die Filme damals alle geschaut. Ich war im Kino, ich bin da mit Freunden rein. Ich habe die Anime-Serie natürlich damals auf RTL 2 geschaut und ich habe die Karten gesammelt. Und manchmal heute, wenn ich gerade mal wieder Lust habe und an der Kasse stehe und da gibt es Pokémon-Karten, dann hole ich mir die manchmal immer noch, weil ich halt einfach...
Das sind voll schöne Zeichen.
Die sind wirklich schön. Also, deswegen habe ich die mitgebracht. Ich hätte sie auch noch eins lieben müssen an der Stelle. Also ich glaube, ganz viele Kartenliebhaber schreien gerade laut auf, weil sie nicht in Sleeves drin stecken.
Ich leck die gleich an, wenn die das wenn die zu sehr zu wütend sind.
Bitte nicht anlecken. Aber ja, Pokémon-Karten und eben also dieses ganze Medienkonzept, das da dahinter stand, dass es halt nicht nur das Spiel war, sondern du konntest Pokémon komplett in dein Leben involvieren, integrieren. Du hattest halt Plushies, du hattest Tassen, du hattest überall, wo du hingegangen bist, war Pokémon präsent. Und auch auf dem Schulhof wurde immer über Pokémon geredet. Also der Großteil meiner Freunde hat irgendwie Pokémon gespielt und wenn sie es noch nicht gespielt haben, habe ich sie dann angesteckt und habe gesagt, du musst es jetzt spielen, wir müssen es zusammen machen. Und abgesehen davon hat man ja vor allem für die alten Spiele dann auch noch jemanden gebraucht, mit dem man tauschen kann, um dann auch alle Pokémon zu haben. Und es war halt super integrativ, super sozial. Man hat halt einfach gesehen, okay, das ist so ein Phänomen, das alle mitnimmt und jeder redet darüber. Und das war halt was, was ich super faszinierend fand und was mich damals dann auch noch mehr in diese Gaming-Welt reingebracht hat. Auch Pokémon war eines der Spiele, weswegen ich immer dann den neuesten DS, neuesten Gameboy haben wollte, damit ich da Pokémon drauf spielen kann. Und für mich war das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das ist, was ich von Pokémon will, war Schwarz und Weiß sogar schon, weil ich mir bei Schwarz und Weiß, ich war nicht ganz zufrieden damit, dass wir jetzt in die Stadt gehen, obwohl das ja eigentlich haben sie da genau das gemacht, wo du jetzt gerade gesagt hast, du hattest Angst, dass sie zu kindlich sind. Mit Schwarz und Weiß sind sie erwachsener geworden. Mit Schwarz und Weiß haben sie mal die Frage gestellt, hey, wollen Pokémon überhaupt kämpfen? Was ja eigentlich super spannend ist. Aber für mich hat sich das zumindest damals in dem Alter noch irgendwie, das hat sich nicht mehr so nach dem Pokémon angefühlt, das ich kannte. Das waren halt nicht mehr die Dörfer von Dorf zu Dorf, wo du da gehst, sondern du hattest diese Stadt, du hattest diese sehr düstere Story und ganz viele der Pokémon-Designs haben mich damals nicht abgeholt. Und das, obwohl man, wenn man heute retrospektiv drauf schaut, auch sagen kann, auch in der ersten Generation, auch in der zweiten Generation waren Pokémon dabei, die waren wirklich nicht schön, also wirklich überhaupt nicht. Aber Unrat-Tytox ist halt, das ist ein verdammter Müllsack. So.
Ja, ich meine, also es gibt ja auch in der ersten Generation welche, die auch einfach Nightmare Fuel sind. Das muss man, aber das fand ich auch cool, muss ich persönlich sagen. Ich habe wirklich, seitdem ich wusste, dass wir diesen Talk machen, darüber nachgedacht, warum habe ich aufgehört, die neuen Pokémon-Spiele zu spielen. Und was du jetzt auch mit den Pokémon ansprichst, das ist das Erste, was ich immer super spannend finde, neue Pokémon. Da war zum Beispiel bei Schwert und Schild waren einfach immer richtig geil dabei. Ich kann dir sagen, ich war einer von den Nasen, die dieses eine Milch-Pokémon, wo man sich dreht, dann wird das zu einem Sahne-Pokémon. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. 10 Stück, ich habe die, oder 12, ich habe die alle, weil ich das so cool fand. Also sowas huckt mich dann wieder natürlich, aber ich muss sagen, früher waren vom Teil zum nächsten Teil die Innovationen cooler. Also wenn es dann auf einmal Doppelkämpfe gab oder dann gab es auf einmal einen Pokémon-Wettbewerb, wo die alle ihre Talente hatten oder dann gab es einen neuen Typ. Und das hat irgendwie für mich massiver was geändert. Schwert und Schild, das erste halt dann in dem 3D-Ding. Und ich habe das Gefühl, die Innovationen, die jetzt kommen, sind nicht mehr so bahnbrechend wie vorher, weil, also das fing bei Schwert und Schild schon an. Ich fand es natürlich, fand ich halt diese Riesenevolution mega geil, weil ich hatte auf der Switch auch Let's Go Pikachu gespielt. Das heißt, ich hatte halt auch Fett Pikachu. Das heißt, wenn mein Pikachu sich entwickelt hat, dann ist es richtig Pikachu, so mega massiv geworden. Und das war toll. Und ich fand die Story auch cool und so, dass sein Rivale erstmal nicht mehr dein Rivale war, auch mal eine coole Sache und so. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt, und deswegen bin ich auch so gespannt, was jetzt kommt, in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt wurde, zu gucken, entweder back to basics, was finden die Leute daran richtig cool und das machen wir richtig gut? Oder, okay, was können wir machen, was den Leuten quasi den Kopf wegballert, weil das so cool und neu ist? Und natürlich, wie du sagst, was ist mit der Grafik? Was ist mit der Technik? Das war ich komme jetzt immer wieder auf Schwert und Schild, weil das halt der erste krasse Sprung da grafisch war. Aber ich habe das Gefühl, seitdem ist die Zeit weitergeschritten, aber die Grafik nicht. Und das geht halt nicht. Also das ist, ich mag euch sehr gerne, Pokémon. Ich habe euch auf meinen Körper tätowiert, aber das geht nicht.
Jetzt ist es ja so, dass Game Freak für Pokémon sogar ein erstaunlich kleines Team hat.
Ja.
Also im Vergleich zu anderen großen Nintendo-Marken wie Zelda oder sowas, haben die erstens ein sehr viel kleineres Team und auch ein viel kleineres Budget. Also für Z bis A weiß ich, dass es um die 12 Millionen standen da im Raum, was es gekostet hat. Und da muss man einfach sagen, ein Zelda Breath of the Wild war bei, ich glaube, 120 bis 140 Millionen sowas um den Dreh rum. Also es ist einfach, das ist eine Steigerung vom Zehnfachen. Das ist ja extrem krass, dass sie einfach diese zwei größten Marken, zusammen mit Mario natürlich noch, aber zwei der größten Marken so unterschiedlich behandeln. Warum glaubt ihr, ist das so? Jasmin, was glaubst du, ist da der Hintergrund, dass sie sagen, ja, die Leute kaufen es ja eh? Also ist das vielleicht der Grund?
Also im Gegensatz zu Zelda, die haben ja jetzt durch diesen Sprung schon was gewagt mit dieser Open World. Das gab es vorher noch nicht in Breath of the Wild. Es gibt ja auch noch viele Anhänger, die sagen, oh, die klassischen Teile, Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess, das sind einfach die Teile, mit denen bin ich groß geworden. Die mussten dann natürlich auch erstmal überzeugt werden mit Breath of the Wild, was dann so ein großer Erfolg wurde, dass man wahrscheinlich sagen konnte, okay, komm, legen wir noch einen zweiten Teil nach. Das hat sehr gut geklappt. Aber bei Pokémon, ja, da hat man sich schon über die Jahre so eine Fanbase aufgebaut und jetzt auch nicht so krass was geändert, halt wie AK gerade sagte, so einige Mechaniken, ich weiß nicht, die Mega-Entwicklung oder ja, diese Z-Attacken, das, was so kleine Nuancen sind, aber im Grundprinzip ist es schon gleich geblieben, ja.
Es ist vielleicht auch so ein bisschen Teilen und Herrschen, weil wenn du, ich meine, klar, du hast auch viel, wir haben auch viel über Lizenzen gemacht, ne, aber das Pokémon-Spiel ist nicht das Einzige, was dem Pokéversum quasi entspringt. Man hat gleichzeitig noch ein Anime, um den man sich kümmern muss. Man hat ein Sammelkartenspiel, was jetzt auch gerade wieder völlig durch die Decke geht, wo die drucken und immer neue Sachen machen und es trotzdem immer alles ausverkauft. Dann hast du noch das Ganze drumherum. Wir haben einen Pokémon Go. Jetzt kommt demnächst wieder eine ganz andere Richtung, Pokopia, dann natürlich die ganzen Ableger, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Pokémon Unite ist auch immer noch super erfolgreich. Das läuft auch, da muss man auch noch Sachen reinstecken. Das ist ja auch noch Live-Service, das heißt, da muss auch noch irgendwie was gemacht werden. Und klar, das liegt nicht alles bei der Pokémon Company direkt oder bei Game Freak. Ich kann mir vorstellen, dass da einfach auch sehr viel gleichzeitig passiert und koordiniert und gemacht werden muss und dass das vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, weil die Zelda-Franchise sich mehr auf bestimmte Sachen konzentriert in dem Fall. Ich meine, die hatten auch ein paar Sachen, wo du denkst, okay, da habt ihr jetzt ein bisschen ins Klo gegriffen, was so Zelda-Teile angeht, aber dann ging es halt danach ja immer weiter. Ich persönlich wäre natürlich auch großer Fan, wenn man da mal ein bisschen gucken würde. Es gab ja auch einen Wechsel in der, was die Entwickler angeht, der Junichi Masuda heißt der, glaube ich. Der war das letzte Mal dabei bei, also so richtig voll dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Schwert und Schild. Und ich kann mir auch vorstellen, dass halt je nachdem, wer da vorne an der Spitze sitzt, auch andere Sachen priorisiert werden. Und dann ist ja natürlich auch das Team, was das entwickelt, sind ja auch immer noch nicht die, die ganz oben sitzen. Und wenn ich jetzt halt wenn ich jetzt Milliarden von Dollar hätte und reich wäre, über die Pokémon-Reihe verfügen würde, würde ich natürlich erstmal ein 3 Häuser großes Pummeluff bauen und gucken, was passiert. Danach würde ich aber gucken, welche Franchise oder welches Stückchen von meiner Franchise macht mir mit der wenigsten Investition die meiste Kohle. Das ist nicht das Videospiel. Der Return of Invest oder hier bitte Business LinkedIn Begriff einfügen, ist da nicht der höchste, sondern die Karten ballern richtig. Da muss ich einfach nur Papier bedrucken mit ein bisschen Glanzfolie und die reißen mir das aus den Händen, weil das irgendein Ultra-Grade ist. Dann habe ich halt das MOBA-Ding, wo man auch noch schön reincashen kann. Dann habe ich noch die ganzen Sachen, die ich über Nintendo Online machen kann. Also ich glaube, das ist wieder so ein bisschen das, dass die Menschen, die das entwickeln, die möchten ein geiles Spiel machen, aber die Leute mit dem Geld, die möchten natürlich auch mehr Geld. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da auch sehr viel gegeneinander clasht.
Pokémon hatte ja sehr lange auch immer sehr regelmäßige Releases. Also eigentlich alle 2 Jahre hieß es, okay, da muss jetzt ein neues Game rauskommen. Bei Pokémon Legenden ZSA war es jetzt, da haben sie sich ein Jahr länger Zeit gelassen und haben es trotzdem nicht geschafft, weil sie hatten das auch damit begründet, ja, wir haben gemerkt, das Spiel ist noch nicht in dem Zustand, in dem wir es rausbringen wollen. Dann haben sie es ein Jahr später rausgebracht, in einem Zustand, über den sich trotzdem alle beschwert haben, weil es halt einfach noch nicht das war, was sie oder was wir erwartet haben, was sich die Leute erhofft haben. Wie kann das sein? Und warum auch an der Stelle lässt man denen dann nicht nochmal Zeit und sagt, okay, gut, dann habt ihr halt noch ein Jahr und dann macht es aber richtig, damit wir halt nicht schon wieder einen riesigen Berg an Kritiken bekommen. Jasmin, warum denkst du, ist die Pokémon Company da so vorgegangen?
Oh, gute Frage, wirklich. Ich möchte denen das nicht unterstellen, aber tatsächlich wirklich, so wie AK sagte, dass halt wirklich dieser Effekt da ist. Man sieht direkt, es sind auch Pokémon aus älteren Generationen dabei, die kenne ich doch, dass man so ein bisschen auf den Effekt setzt. Ja, die es früher gespielt haben, in dem Fall, das hat ja auch Schwarz und Weiß basiert, die kaufen das sowieso, weil ja, deren Pokémon sind dabei. Man sieht endlich mal die Stadt in seiner vollen Pracht und man fügt ein paar neue Mechaniken ein, dass man sich da schon sicher war, die treuen Fans, sie kaufen es dann auf jeden Fall unabhängig vom Zustand.
Aber ist es nicht schade? Also an der Stelle müssten wir als Pokémon-Fans dann nicht irgendwann wirklich sagen, okay, gut, dann müssen wir uns halt jetzt mal zurückhalten und nicht einfach alles kaufen, nur weil da Pokémon draufsteht.
Da würde ich jetzt ja die Frage stellen, sind du und ich die Pokémon-Fans, die angesprochen werden sollen? Ich habe halt wirklich, die Sache ist halt, wenn jemand 1999 Ankertreden das Pokémon Legenden gegeben hätte, der wäre das Gehirn geplatzt. Sehr hätte sich gefreut. Ja? Ich war ja noch völlig weggeblasen, als ich von meiner Pokémon gelben Edition zu Pokémon Stadium geswitcht bin. Die Erde bebt bei diesem Angriff, ja, wo die auf einmal alle in 3D waren. Was? Und ich glaube, je nachdem, wen du halt ansprichst und wen du als deine Hauptzielgruppe identifizierst. Also da kann jetzt hier die alte Frau so lange meckern, wie sie möchte, dass sie mehr Komplexität oder schönere Grafik haben will. Wenn die Hauptzielgruppe sich darüber freut, dann gibt es da vielleicht auch noch gar nicht so wirklich den Anreiz. Muss vielleicht dann auch gar nicht. Also das ist so ein bisschen wahrscheinlich auch in der Haken dann der ganzen Sache.
Nintendo schafft es ja auch, dass auch ihre alten Spiele heute noch einen extrem hohen Wert haben. Also du kannst auch alte Gameboy-Spiele immer noch für fast denselben Preis verkaufen, manchmal sogar einen höheren, als du sie damals gekauft hast. Und das, obwohl eben die Grafik extrem pixelig ist, da auch definitiv nicht alles rundgelaufen ist. Aber trotzdem ist diese Nostalgie halt so ein Riesenthema, weil das für uns alle Kindheitserinnerung ist und wir da gerne in dieser Kindheitserinnerung schwelgen. Und eine neue Möglichkeit oder eine sehr beliebte Möglichkeit, vor allem im Streaming-Bereich, um diese alten Spiele zu spielen, sind Emulatoren. Habt ihr beide schon mal Emulatoren gespielt? Und wenn ja, welche und warum? Jasmin.
Oh, tatsächlich eher weniger bei mir, muss ich sagen. Also ich habe mir dann wirklich ganz brav meine ganz normalen Pokémon-Editionen geholt, habe die auch auf dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt, die vorab eingestellt waren. Also ich habe so mit Emulatoren, muss ich sagen, kaum Erfahrung gehabt tatsächlich.
Bei dir, AK, wie ist es da?
Emulatoren sind ja eine rechtlich schwierige Sache.
Ja.
Und als Spieleredakteurin bin ich natürlich daran interessiert, Spiele in ihrem Originalzustand zu spielen. Ich bin aber der Meinung, dass Nuzlocke zum Beispiel eine richtig coole Sache ist, ja, um mehr Tiefe in ein Spiel reinzubringen. Deswegen würde ich mich da jetzt gar nicht so zu äußern über meine Nutzung von Emulatoren. Es ist da.
Also es gibt es. Menschen spielen es. Menschen spielen es sehr aktiv. Auch an der Stelle. Also Nintendo ist auch, weil es eben eine rechtliche Grauzone ist, haben sie angefangen, dagegen vorzugehen und haben auch gesagt, okay, wir müssen da jetzt was machen. Aber trotzdem schaffen sie es ja nicht oder haben es zumindest jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen versäumt, da vielleicht dann selber was anzubieten und zu sagen, okay, wir sehen, da ist der Need da und deswegen machen wir das, bieten wir euch das. Das ist in den letzten Jahren nicht passiert. Warum nicht? Wenn sie doch sehen, die Leute wollen das, die Leute brauchen das, vor allem auf Twitch ist es super beliebt. Warum gibt es sowas nicht?
Ich schätze mal, das ist eine smarte Business-Entscheidung von Menschen, die entscheiden, wo die Kohle reinfließt. Und ihre neuen Sachen laufen ja auch. Also es ist ja nicht so, als würden die neuen Sachen sich nicht verkaufen oder die anderen Sachen sich nicht verkaufen. Und man müsste gucken, was kann ich stattdessen machen. Also anderes Beispiel wäre die Final Fantasy-Reihe, was früher, damals, ja, wenn ein neuer Final Fantasy Trailer rausgekommen ist, Cutting Edge Grafik Demo, alle rasten aus, oh mein Gott. Und irgendwann ist Final Fantasy aber nicht mehr so präsent gewesen. Die Leute waren nicht mehr so gehypt, die Sachen haben sich nicht mehr so verkauft. Und dann mussten die überlegen, okay, was machen wir jetzt? Und dann kam halt ein Final Fantasy, was ein bisschen ist wie ein Witcher. Dann kam Final Fantasy, was das 7 halt nochmal neu erfindet. Und ich glaube nicht, dass sie bis jetzt dazu gezwungen wurden, darüber nachzudenken.
Obwohl man da ja schon sagen muss, Pokémon hat ja auch immer mal wieder andere Genres ausprobiert. Also es war ja durchaus mit Mystery Dungeon, so ein bisschen Dungeon Crawler, by the way, eine meiner absoluten Lieblings-Pokémon-Spielereien oder auch Pokémon Ranger, wo du dann auf einmal wirklich Pokémon gefangen hast, indem du sie eingekreist hast mit dem Stift, was für mich damals auch ein großes Highlight war. Pokémon Rumble, also da gab es ja ganz, ganz viele Ideen. Jetzt die neueste Idee ist Pokopia, wo ich mir auch denke, warum haben sie das nicht schon viel früher gemacht, dass man sagt, okay, hier für die ganzen Animal Crossing-Fans und die Pokémon-Fans, die einfach süße Dinge lieben und gerne irgendwie cozy sich irgendwo hinsetzen. Wir geben euch ein Spiel, das genau das zumindest sein soll. Also diese Idee, dass man sagt, okay, wir versuchen immer mal wieder auch neue Leute ranzuholen und auch andere Spiele, Franchises vielleicht auch bei uns mit einzubinden, war ja da. Und sie haben es ja schon auch immer wieder gemacht. Aber trotzdem wird immer wieder gesagt, da muss noch mehr passieren. Warum? Also was sollte denn noch passieren? Was muss denn noch passieren? Und warum haben sie vielleicht auch zum Beispiel in den letzten Jahren gab es kein Pokémon Dungeon mehr? Da gab es diese ganzen Franchises. Pokémon Ranger haben sie auch nach dem dritten Spiel aufgehört, obwohl es dafür auch auf jeden Fall eine Zielgruppe gab, die das gerne gespielt hat. Also an der Stelle, ich würde mich über ein neues Pokémon Ranger sehr freuen. Warum gibt es davon weniger und warum ist Pokopia erst jetzt rausgekommen? Jasmin, was glaubst du, warum ist Pokopia jetzt erst im März das nächste Ding und ist nicht schon früher wohl nicht schon früher versucht?
Ja, also das mit Pokopia ist wirklich eine gute Frage. Also ich habe damals tatsächlich schon in Rubin und Saphir die Geheimvasen geliebt. Ich habe alles voller Pokémon-Plüschis vollgestopft, rosa Teppiche, die Wände. Das war ein Traum, so sein eigenes Reich dann so einzurichten. Deswegen habe ich mich auch super gefreut, als dann Pokopia angekündigt wurde und ich gesehen habe, endlich, man kann seinen eigenen Raum gestalten. Man kann die kleinen Habitate der Pokémon gestalten. Das war auch persönlich etwas, was mir gefehlt hat. Aber ich denke auch einfach früher, dass die Ressourcen dann wirklich auf diesen ganzen Spin-Offs lagen, bis sie dann irgendwann mal, ja, für die Fans auch ausgelutscht waren. Also die letzten Mystery Dungeon Teile, ich habe sie auch sehr geliebt. Auch so diese eigenen Persönlichkeiten von den Pokémon, die dann auch einen eigenen Charakter hatten, sehr viel gesprochen haben. Aber tatsächlich zum Ende hin wurden die Wertungen auch tendenziell schlechter. In der Kritik war vor allen Dingen die Monotonie, weil es halt wirklich immer dasselbe Spielprinzip ist. Man läuft durch den Dungeon und es geht halt immer tiefer. Da ändert sich nicht wirklich viel dran. Aber ich denke auch mal, ja, jetzt so langsam, wo diese Spin-offs dann so nach und nach fallen gelassen werden, dass Pokémon Company sich dann gedacht hat, okay, wir müssen uns da jetzt vielleicht was Neues einfallen. Warum haben wir es denn nicht mit den geheimen Basen aus Rubin und Saphir? Warum haben wir die nicht nochmal verfeinert?
Eigentlich sehr schade, dass da nicht weiter dran vorgegangen wurde. Und wie gesagt, anscheinend ist es ja so, egal was sie rausbringen, am Ende irgendwer kauft es, weil da Pokémon draufsteht. Wie schaffen sie das, obwohl es eben andauernd Kritik gibt, dass die Leute trotzdem sagen, ja, ich kaufe das. Ich werde das kaufen, weil auch jetzt ein Pokopia, das sieht süß aus, aber ob das jetzt besser wird als Animal Crossing, nur weil da Pokémon rumlaufen, I doubt it. Allgemein auch, es gibt sehr viel bessere Spiele, wenn man Häuser bauen will, wenn man einrichten will, dann spielt man wahrscheinlich eher in Sims. Und auch allgemein in der Pokémon-Welt, es gibt ja auch andere Spiele, die dir schon genau das bieten, die aber halt nicht Pokémon heißen. Zum Beispiel sowas wie Palworld. Warum spielen Leute aber immer noch und kaufen immer noch Pokémon, AK?
Also, ich kann vermuten, weil wir es eben hatten, was müsste ein Pokémon denn jetzt anders machen? Ich glaube nicht, dass es da eine Antwort drauf gibt, weil Pokémon das gleiche Problem hat wie Assassin's Creed. Leute haben zu verschiedenen Zeiten angefangen und für jede Person ist das Pokémon-Spiel, was sie dann zum ersten Mal gespielt haben oder das, was sie richtig weggefetzt hat, das ist halt das, so sollte es genau wieder sein. Ich persönlich zum Beispiel wäre einfach mega happy, wenn es sowas gäbe wie, also ich bin jetzt freue ich mich mega über die beiden neuen Alten sozusagen. Ich finde es super. Ich finde Pokopia sieht spannend aus, würde ich auf jeden Fall auch gerne spielen. Aber wenn man halt so ein bisschen wie die Link's Awakening war das, glaube ich, das Remake, wenn man halt so ein bisschen den Stil macht, eine Mischung, Let's Go Pikachu und Evoli, dieses trotzdem Top-Down, so wie früher. Ihr könnt auch gerne da bleiben. Ihr müsst doch nicht noch eine 13. Evolution machen, wo jetzt irgendjemand Super Saiyajin Mode geht, weil er nochmal 7 neue Köpfe kriegt, wenn er sich entwickelt. Mir wird es völlig reichen, wenn es quasi das klassische Pokémon-Prinzip wäre und ich eine neue Welt habe, neue Pokémon und vielleicht noch eine coole neue Kampfmechanik. Aber das bin ich. Das sind nicht andere Leute. Und ich meine, Pokémon ist halt an sich, diese Marke hat halt eine unheimlich hohe Strahlkraft. Das sieht man ja auch daran, dass wenn andere ihre Spiele präsentieren wollen, sagen die ja auch, das ist wie Pokémon mit. Das ist so, wie andere sagen, ja, das ist wie Witcher mit. Das ist einfach eine etablierte Marke und wenn ich eine bestimmte Art von Spiel haben kann, die ich gerne mag, ein Genre, und es ist Pikachu dabei, dann tendieren halt viele dazu zu sagen, okay, dann will ich gern das mit dem Pikachu. Ich will Best of Both Worlds. Ja, das ist wie, wenn du 2 Joghurts vor dir hast und auf einem ist Yoda. Wahrscheinlich kaufe ich den Yoda-Joghurt. Ich bin so ein Opfer. Und deswegen kaufe ich auch viele Dinge, wenn da Pokémon drauf ist. Ich glaube aber tatsächlich, wie gesagt, dass es diese eine Formel, wo dann alle zufrieden sein werden mit Pokémon, nicht geben wird und auch nicht geben kann. Ich wäre aber großer Fan davon, wenn weiterhin neben der Hauptserie die anderen Sachen weitergeführt werden, weil ich zum Beispiel auch Pokémon Snap super smart fand. Das fand ich richtig cool. Wie gesagt, Pokopia ist gut. Pokémon Unite hat immer noch unheimlich viele Abnehmer. Also ihre Nebenavenues, die sie sich da so anschauen, die sind ja auch durchaus erfolgreich. Und es hilft halt wirklich dafür zu sorgen, dass es noch mehr Leute gibt, die weiter die Pokémon-Marke nutzen.
Ja, also auch mit sowas wie Pokémon Go oder Pokémon, dem Sammelkartenspiel fürs Handy, ist ja Pokémon auch nochmal für eine neue Zielgruppe zugänglich gemacht worden. Zum Beispiel bei mir ist es mein Dad und auch die Mom von meinem Mann, also sehr viele ältere Leute witzigerweise in meinem Umfeld, sind damals, als wir Pokémon Go gespielt haben, gefühlt hat es jeder irgendwann mal zumindest ausprobiert, weil es war halt easy zu installieren, gratis auf dem Handy, also schaut mal rein. Und vor allem, wenn man eben Pokémon liebt, steht Pokémon drauf, also probiere ich es aus. Und mein Dad spielt es bis heute regelmäßig. Der sitzt abends am Esstisch Und du siehst nur so, wie sein Handy daneben liegt und an ist, damit er immer mal wieder schauen kann, ist da ein Pokémon, das er fangen will. Die ganze Zeit. Er macht beide Mann damit auch verrückt. Wir haben alle wieder aufgehört, Pokémon Go zu spielen, aber er ist immer noch aktiv und kennt jetzt einige Pokémon besser, vor allem von den neueren als ich, weil er halt dieses Spiel jetzt so intensiv spielt. Er weiß vielleicht die Namen nicht. Also an der Stelle, für ihn ist das dann halt, keine Ahnung, die Fledermaus oder die gelbe Katze. Das ist aber auch in Ordnung, weil jeder Pokémon-Kenner weiß, was er damit meint. Auch da glaubt ihr, dass Mobile in der Zukunft noch eine wichtigere Rolle spielen wird, weil ja viele große Franchises, Gaming-Franchises auch einfach immer mehr auf Mobile setzen. Haben sie da den richtigen Weg gewählt, als sie Pokémon Go veröffentlicht haben und das ja auch wirklich zu einem Event weltweit gemacht haben? Also überall standen Leute und haben Pokémon Go gespielt. Auch Menschen, die, wie gesagt, davor noch nie was mit Pokémon zu tun hatten. Jasmin?
Also ich denke, Mobile ist auf jeden Fall der richtige Weg, um die Zielgruppe auch nochmal zu vergrößern. Dadurch, dass die Spiele meistens auch kostenlos sind, ist die Einstiegshürde natürlich geringer. So hat das bei mir beispielsweise mit TCG Pocket angefangen. Ich habe die ersten Booster aufgemacht. Das war alles völlig kostenlos. Es gab so ein paar exklusive Karten, die hat man nur bekommen, wenn man wirklich Geld reingebuttert hat. Aber du hast trotzdem schon eine wirklich sehenswerte Kollektion gehabt und viele Karten konntest du auch tauschen. Es ist ja jetzt auch hinzugekommen, diese Tauschfunktion, dass du Karten, die dir fehlen, auch nochmal mit von anderen Trainern dir holen kannst. Und dasselbe ist auch bei Pokémon Go. Du kannst auch sehr viel schon machen, ohne ein bisschen Geld zu investieren. Dann natürlich, wenn du diese Fernpässe haben möchtest oder so kleinere Komfortfunktionen oder auch mehr Inhalte, dann musst du ein bisschen mehr Geld investieren. Aber dadurch, dass du halt wirklich, ach ne, man nebenbei so am Handy, oh ja, guck mal, ein neues Pokémon, das ist einfach von der Einstiegshürde her viel, viel geringer als bei den anderen Hauptspielen.
Haben sie es durch diese Spiele geschafft, Pokémon eben wieder sozialer zu machen? Weil zumindest, es gab so eine Zeit, hatte ich das Gefühl, wo dann Pokémon eben nicht mehr im Kino lief. Die Pokémon-Filme, die kamen dann nur noch vielleicht mal auf Super RTL oder sowas. Oder du hast dir die halt direkt auf DVD gekauft, wenn du so verrückt warst. Oder Blu-ray, also irgendwann dann. Aber auch mit RTL 2, die haben irgendwann aufgehört, die Pokémon-Serie auszustrahlen. Die kamen zwar dann auf ProSieben Max, aber ich habe das Gefühl, da hatten sie nie mehr diesen Stellenwert, wie sie es auf RTL 2 hatten. Und war Pokémon Go der Approach zu sagen, okay, wir wollen es wieder zu einem gemeinsamen Erlebnis machen für alle, also dass wirklich jeder sieht, hey, Pokémon lebt, Pokémon ist da und jeder kann Teil davon sein.
Als Moderatorin des GameStar Talks will ich die Winterzeit nutzen, um endlich den Pile of Shame abzuarbeiten. Doch neben den ungespielten Games in meiner Steam-Bibliothek gibt es auf meinem Schreibtisch einen viel nervigeren Stapel, um den ich mich mal kümmern sollte. Ganz oben auf liegt der Endboss, die Steuererklärung. Bevor ich die mache, erledige ich lieber langweilige Nebenquests im Haushalt oder sortiere alle meine Kabel. Aber einfach skippen heißt halt Loot liegen lassen. Doch es gibt einen Easy-Mode. Taxfix. Per App oder Browser habt ihr zwei Wege, entweder den Frage-Antwort-Modus, simpel wie ein Tutorial, oder ihr lasst euch im Experten-Service carryen. Da übernehmen unabhängige Steuerberater den kompletten Papierkram für euch. Das lohnt sich. Laut Statistischem Bundesamt kriegen 9 von 10 Leuten Geld zurück. Im Schnitt um die 1000 Euro. Dafür bekommt ihr ein ordentliches Hardware-Upgrade. Startet jetzt in der App oder auf taxfix.de. Die Selbsteingabe gibt's ab 39,99 und mit dem Code GAMESTAR26 spart ihr 5 Euro, wenn ihr bis Ende März zum ersten Mal abgebt. Damit habt ihr Steuern einfach durchgespielt.
Also es ist auf jeden Fall das, was passiert ist, weil ich auch Freundinnen habe, die eigentlich gar nicht mehr so viel selber zocken. Also die Freundinnen, die zocken, spielen nicht Pokémon Go, aber die nicht aktiv zocken. Ich habe eine, die spielt es auch immer noch aktiv, die ist da mehr drin als ich, die fragt mich immer neue Sachen und dann muss ich sagen, keine Ahnung, ich spiele doch nicht mehr Pokémon Go. Du bist doch die Spieleredakteurin, was ist denn hier los? Ist ja keine Ahnung, wer heute einen neuen Hut auf hat, woher soll ich das denn wissen? Und dann, aber es ist, ich finde es halt faszinierend, weil das halt das ist, was die so mitgenommen hat. Und ich meine, Pokémon Go kam ja auch zu einer Zeit, wo man dann auch nicht so viel machen konnte, außer spazieren gehen. Klar, was Niantic dann mit dem Datensammeln gemacht hat, ist super Boss-Level Bösewicht Origin Story, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Das war ja nicht der Sinn der, also zumindest dachten wir nicht, dass das der Sinn der Sache ist. Aber ich glaube, dass gerade solche Sachen, weil Pokémon ja auch früher schon so ein Ding war, was immer versucht hat, die Leute ein bisschen zusammenzubringen, was aber dann teilweise auch eher für Frust gesorgt hat. Ich erinnere an dieses Gameboy-Tauschkabel, wo du dachtest, so, wie soll ich an meine Pokémon kommen, wenn ich das nicht habe? Und tatsächlich war ja immer schon, also die hatten ganz oft Sachen, dass du halt bestimmte Pokémon nur kriegen konntest, wenn du bei bestimmten Events warst. Was zu dem Zeitpunkt Japan-based war. Das heißt, wir haben sowieso alle reingeschissen, was das angeht. Aber mittlerweile, wenn du halt jetzt sowas hast, ein Pokémon Go oder auch ein Pokémon TCG Pocket, das können jetzt wieder alle machen. Und da kann man auf einmal wieder, kann man auch immer wieder zugreifen. Und ich weiß auch nicht, genau wie du sagst, eine Zeit lang war Pokémon überhaupt nicht mehr da. So wie viele Kindersachen halt einfach einmal aufkommen und dann geht ab. Also ich, und dann ist irgendwann aber auch Schluss. Ich kann jetzt leider nicht sagen, welche Kinderserien gerade bei Kindern. Paw Patrol, weiß ich nicht. Gibt's Paw Patrol-Sammelkarten? Kämpfen die gegeneinander? Keine Ahnung. Ich habe gehört, die sind
safe.
Also die haben Jobs, glaube ich, die Hunde. Also ja. Auf jeden Fall, das ist halt auch eine große Kinderserie oder Frozen oder sowas, ne? Oder K-Pop Demon Hunters. Das kommt halt hoch, was jetzt nicht reine Kindersachen sind, aber die halt beliebt sind bei Kindern, dann flacht es irgendwann wieder ab. Es kommt ein neuer Teil. Und Pokémon hat zwar weiter neue Teile rausgeballert, aber die waren nicht mehr so erfolgreich. Und jetzt, seit ein paar Jahren, ist es wieder mega explodiert. Ich könnte persönlich aber nicht meinen Finger drauflegen, warum. Ich finde es aber gut.
Also ich finde es auch gut. Ich glaube, dass die Karten damit einen sehr großen Teil dazu beigetragen haben, einfach deswegen, weil Leute angefangen haben, die für sehr viel Geld zu verkaufen und vor allem auch große, bekannte Leute. Mhm. Also auf einmal waren das nicht nur halt so ein paar Sammler, die das unter sich gemacht haben, sondern das waren große Streamer. Wenn ein Trimax irgendwie Pokémon-Karten geöffnet hat, dann haben ihm dabei tausende Leute auf Twitch zugesehen und waren so, oh mein Gott, wenn das Trimax macht, dann muss ich das ja wohl auch machen. Und auch dadurch, dass ich glaube, viele Pokémon-Karten dann ja auch verknappt wurden. Also es gab dann auf einmal wieder nur sehr wenige Karten davon und in den Läden war alles ausverkauft, weil die Leute, wie du schon vorhin gesagt hast, die Leute halt auf einmal alle wieder diese Karten kaufen wollten. Das haben sie schon klug gemacht, dass man dann darüber auch berichtet hat, dass dann auch außerhalb dieser eigentlichen Gamer-Pokémon-Bubble das wieder in die Nachrichten gekommen ist. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man immer wieder, oder das hat Pokémon zumindest irgendwie immer wieder geschafft, sie es geschafft haben, auch außerhalb ihrer Bubble wieder relevant zu werden. Entweder Pokémon Go, weil irgendwelche Straßen gesperrt wurden, weil zu viele Leute da rumgelaufen sind oder Leute irgendwie, keine Ahnung, für Unfälle gesorgt haben.
Sehr fragwürdige Pokéstops eingerichtet haben.
Und das war halt was, also ich weiß auch nicht, ob das einfach ein genialer Marketing-Move ist und sich da die Pokémon-Entwickler einfach immer mal wieder denken, wie können wir wieder zum allgemeinen Gespräch werden? Können wir, wie gesagt, Karten schauen wir, dass wir diesen Markt ein bisschen ankurbeln, damit Leute sehr viel Geld dafür ausgeben. Vielleicht bezahlen wir dann eben auch mal einen Streamer, dass er darüber berichtet, hier unser neues Pack. Und das haben sie halt geschafft, indem sie in so vielen verschiedenen Bereichen gesagt haben, okay, da setzen wir Geld rein. Wir machen halt nicht nur unser Spiel. Unser Spiel ist ehrlicherweise anscheinend nicht Nummer 1, nicht mal Nummer 3 irgendwie. Das kommt, ist irgendwann mal auch da. Aber wir setzen auf Merch, wir setzen auf Karten, wir setzen darauf, dass die Leute immer und immer wieder dazu getemptet werden, Dinge zu kaufen, wo Pokémon draufsteht. Und das funktioniert. Und dann funktionieren halt auch die Games, auch wenn sie nicht unbedingt die besten Games sind. Und jetzt gerade ist es ja so, Pokémon hat sehr lange, oder Nintendo hat sehr lange versucht, ihre Marke zu schützen und zu sagen, okay, wir sind die Einzigen, die diese Monsterfangspiele machen. Jetzt ist es in den letzten Jahren mit Pearl World, aber auch mit dem kommenden Animo, und ich habe das schon öfter im Stream gelesen, keine Sorge, wir reden da noch drüber, ist es jetzt wieder ein größeres Thema. Es gab auch davor schon immer mal wieder die Versuche mit Temtem oder ich glaube Pocket Beast.
Yo-Kai Watch,
ja. Wo immer wieder ausprobiert wurde, okay, können wir das vielleicht auch? Aber da hat Nintendo sich dann auch immer stark dagegen gewehrt und versucht, das wieder ein bisschen dagegen vorzugehen. Das haben sie bei Pearl World auch gemacht. Da läuft auch immer noch das Gerichtsverfahren. So richtig geschafft haben sie es aber nicht. Warum nicht? Was machen die Spiele heute anders und vielleicht besser? Und glaubt ihr, sie können jetzt zu einer wirklichen, echten Konkurrenz werden? Auch ein Animo.
Also, warum sie es nicht schaffen, dagegen vorzugehen, ist, da gibt es ein richtig gutes Video zum Thema Patentrecht auf dem GameStar-YouTube-Kanal, kann ich persönlich empfehlen, weil tatsächlich das Patentrecht auf diese Mechanik haben zu wollen absurd ist. Das geht nicht. Du kannst das nicht. Das ist wie
wenn jemand Fußball patentieren lassen wollen würde und sagen würde, nee, tut mir leid, es darf nur der FC Bayern spielen, der Rest geht nicht. Das ist generell eine schwierige Sache, Spielmechaniken patentieren lassen zu wollen. Und natürlich ist es halt an sich, also sie haben ja auch nicht ihr Ding neu erfunden. Rundenbasierte Kämpfe gab es ja schon vorher. Partys mit mehreren Mitgliedern und ihren eigenen Attacken gibt es auch schon vorher. Wenn man das so sieht, ist ein Final Fantasy auch ein Pokémon. Du musst dir halt deinen Squall vorher nicht fangen, aber er ist halt auch in deinem Roster drin und er hat ein paar Attacken. Das Grundprinzip ist ähnlich. Ich glaube, dass nur mittlerweile halt auch, es dauert ja auch immer eine Zeit, bis die Leute den Code geknackt haben dahinter, warum es so gut ist. Ich habe mich da gestern noch mit meinem Kollegen Michi drüber unterhalten, wie unheimlich gut zum Beispiel die Spielerführung in den Rätseln von Legend of Zelda ist. Dass man weiß, wann, also mit den Geräuschen, mit der Kamera, hier macht's einen Klick, da macht's einen Klack und ich weiß, okay, das war die richtige Sache. Und viele andere Spiele machen das auch, haben die Spielerführung aber nicht und dann sitzt du in der Mitte von einem Dungeon und denkst dir, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Bin ich der dümmste Mensch der Welt? Vielleicht, aber die Spielerführung ist auch nicht so gut. Und ähnliches ist es, glaube ich, ist es auch bei Pokémon. Es reicht nicht, einfach nur zu sagen, hier sind 37 pinke Plüschis mit großen Augen, fang die mal, liebe Grüße, sondern es gibt halt bestimmte Mechaniken und es gibt auch bestimmte Arten von Spielerführung und von wie Storys erzählt werden und wie das alles ineinander verzahnt, weil es ist vielleicht beim Spielen nicht so, fühlt sich vielleicht nicht so komplex an, aber es sind durchaus unheimlich viele Sachen, die ineinander greifen und das erstmal ordentlich hinzubekommen, ich glaube, das hat auch einfach seine Zeit gedauert. Und mittlerweile gibt es aber genug, die sagen, okay, da steckt eine Möglichkeit hinter, das würde ich gerne machen, die sich damit beschäftigen. Und ich glaube, mittlerweile wissen halt einfach mehr Leute, wie man ein Spiel machen kann, was da hinkommt oder vielleicht sogar einen draufsetzt.
An der Stelle, Jasmin, du hast Animo angespielt. Würdest du denn sagen, sie haben es geschafft, da einen draufzusetzen?
Dafür ist es noch zu früh. Das war wirklich so ein erster Beta-Eindruck. Aber Animo hat schon mal einen Kritikpunkt, den ich an Pokémon habe, sehr gut umgesetzt. Und das ist die Open World. Also ich habe teilweise wirklich eine Stunde einfach nur durch die Gegend spaziert und habe mir die Animos angeguckt. Weil was ich auch wirklich, wirklich schön fand, war, wie die Animos untereinander interagiert haben. Man kann sich bei Animo auch eine schöne Mechanik selbst in die Wesen verwandeln und dann durch die offene Spielwelt laufen. Und ich habe zum Beispiel, ich war so eine Wolfsmutter irgendwie, also es war so ein größeres Wolfsanimo und in der offenen Welt sind dann so ganz kleine Welpen mit einer anderen Wolfsmutter rumgelaufen und als sie mich gesehen haben, stiegen dann die Herzchenaugen hoch und die sind zu mir gelaufen. Das war so putzig. Und sowas hast du ganz, ganz viel in der Open World. Das hat mich total fasziniert. Da war es mir dann auch egal, ja, wie ist denn das Kampfsystem, wie ist denn die Story? Ich habe mich wirklich erstmal nur damit beschäftigt, bin durch die lilafarbenen Bäume mit Sternfrüchten gelaufen, was ich auch super kreativ fand. Also allein von diesem, ja, von der Spielwelt her hat mich das schon total abgeholt.
Also Animo ist ja vor allem auch Free-to-Play. Also das ist ja auch was es stark abgrenzt von Pokémon, weil die Pokémon-Spiele, die wir heute kaufen, kosten 70 Euro. Wenn man dann noch bei Harvest Set noch das DLC haben möchte, dann hast du nochmal 30 Euro, die du drauf zahlst. An der Stelle sind die Pokémon-Spiele nicht eigentlich für das, was sie bieten, viel zu teuer und müsste Animo nicht eigentlich dann komplett durch die Decke gehen, weil sie das bieten, was sich viele Pokémon-Fans wünschen, nur Free-to-Play?
Jasmin, du hast gespielt, was sagst du?
Also bei Animo muss ich sagen, ist jetzt noch ein großer Kritikpunkt beim Bezahlmodell, weil ja, es ist Free-to-Play, aber es muss sich auch irgendwie finanzieren und es setzt auf ein Gacha-System. Ich habe es jetzt selbst in der Beta, war es noch nicht voll implementiert, aber man hat schon überall diese Fenster aufploppen sehen mit der Währung, dieser Währung und ich kam da gar nicht mehr hinterher. Okay, mit welcher Währung kann ich mir jetzt was holen? Es waren ganz, ganz viele Shops, wo ich auch dachte, boah, was ist das jetzt wieder für eine Währung, was kann ich mir da denn für absurde Items holen? Da muss ich sagen, das ist bei Pokémon klarer geregelt und da weiß ich, okay, ich bezahle einmal den Preis und ja, abgesehen von den DLCs natürlich, habe ich dann zumindest den Inhalt und weiß auch, was da drin steckt. Bei Animo kann ich das jetzt noch nicht ganz so abschätzen, okay, wie genau verschafft mir das jetzt Vorteile, wenn ich da echt Geld in das Spiel butter?
AK, würdest du lieber 60 Euro für ein ruckelndes Spiel ausgeben, bei dem du aber weißt, ich zahle einmal meine 60 Euro und dann hat sich's? Oder Free-to-Play ein Game spielen, wo du aber weißt, da sind halt Mikrotransaktionen auf jeden Fall Teil des Spiels?
Es kommt drauf an, ob es das Mikrotransaktions-Ich-lass-dich-warten-Gacha-Game aus der Hölle ist oder was Faires. Also ich sag mal so, ich bin, wenn so neue Spiele kommen, die Free-to-Play sind und mich irgendwie interessieren, ich probiere die gerne aus. Ich habe zum Beispiel auch ein Genshin Impact ausprobiert, dann hier dieses andere, was auch von den Genshin-Leuten war, aber mit einem Turm? Oder war das? Ist egal. Gleiches Ding, süße Cuties, die kämpfen, habe ich ausprobiert. Dann habe ich Infinity Nikki ausprobiert und da mega viel Zeit reingeballert. Aber jedes Mal gerate ich halt irgendwann an diese Wand, wo, wenn ich nicht richtig reincache, es nicht weitergeht. Oder wo ich 700 Events vors Gesicht geklatscht bekomme. Mach das jetzt. Meld dich 15 Mal an, dann kriegst du das, dann hier, dann das. Und ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Ich möchte nicht von meinem Spiel geschubst werden. Ich möchte das in meinem Tempo machen. Ich will auch keine anderen Leute in meinem Spiel haben. Ich bin richtiger, also ich will einfach nur so ein grummeliger alter Mann in seiner Hütte alleine vor mich hinspielen und ich will auch nicht von irgendwelchen Sommer-Events geärgert werden. Optimal macht das für mich, was Events und sowas angeht, sowas wie Animal Crossing, wo halt ein Event kommt eine Zeit lang oder wo halt, oder wenn es halt einfach im Spiel, wie bei Stardew Valley Events gibt, ne? Geht ja auch, muss ja nicht immer irgendwie an 500 Ingame-Währung geknüpft sein. Ich kann dir aber nicht sagen, was ich von beiden jetzt besser finde, weil 60 Euro für ein Spiel auszugeben, das ruckelt, finde ich auch nicht gut. Mein Optimalfall wäre, wenn dieses 60-Euro-Spiel nicht mehr ruckelt, weil sie sich nur noch auf eine Plattform begrenzen müssen. Wäre meine Wahl das. Wenn du jetzt gesagt hättest, Angatrie, würdest du 20 Euro für Feuerrot ausgeben oder nichts für Animo, würde ich sagen, 20 Euro für Feuerrot, bin ich sofort dabei, weil da weiß ich, was ich krieg. Und ich weiß, dass mir nicht noch irgendwas untergejubelt wird oder dass irgendjemand mit irgendwelchen blöden Psychotricks versucht, dass ich doch nochmal 5 Euro hier und da ausgebe. Ich habe aber auch einfach eine wirkliche Hasskappe auf alles, was so versucht, gerade Kindern oder Menschen mit einer niedrigen Schwelle für sowas Kohle aus der Tasche zu ziehen. Weil bei mir funktioniert das nicht, ich bin dickköpfig. Aber es gibt genug Leute, die da richtig reinbuttern und einfach nur, weil das Spiel darauf ausgelegt ist. Und das finde ich einfach frech. Und sobald ich sehe, dass es sowas gibt, dann werde ich garstig und dann will ich das nicht mehr.
Vor allem Pokémon-Spiele oder Spiele, die in diese gleiche Kerbe schlagen, wo sie sagen, okay, du musst halt sammeln. Das Ziel ist, ja, sammeln und so viel zu haben wie möglich. Da ist es ja schon auch sehr tempting. Also auch bei Pokémon Pocket, dem Sammelkartenspiel, da ging es mir auch so am Anfang, ich konnte super viele Packs öffnen und ich habe mich mega gefreut. Wir hatten dann auch so eine Gruppe unter Freunden, wo es dann hieß, ja, hey, stellt mal eure coolsten, neuesten Karten rein. Und irgendwann hat man dann gemerkt, ein paar davon haben reingecashed, weil anders sind die an diese Karten nicht gekommen. Und dann hat man sich so die Liste angeschaut, war so, verdammt, um da jetzt mitzuhalten, um da noch genau auf dem gleichen Level zu sein, muss ich jetzt auch reincashen. Und eigentlich will ich das nicht. So, eigentlich habe ich mir dieses Spiel geholt, weil ich mir dachte, cool, ich kann so ein paar der alten Karten wiedersehen. Ich sehe auch mal, was es so Neues gibt. Schöne Designs, auch manchmal coole Animationen, um die Karten dann zu entdecken. Das fand ich alles am Anfang richtig gut. Und dann wurde es immer, immer schlimmer. Und jetzt spiele ich es auch nicht mehr. Und das ist eigentlich super schade. Klar, wie gesagt, wir müssen irgendwie Geld verdienen. Verstehe ich auch. Aber genau das, wenn ich dann dazu gezwungen werde, dann ist es bei mir auch eher dieses, dann bin ich raus. Ja. Dann mache ich das nicht. Deswegen, also ich bin auch dabei, lieber zahle ich einmal mehr Geld für ein gutes Spiel, aber dann muss es halt auch gut sein. Mhm. Und das ist halt was aktuell oder zumindest in den letzten Spielen leider einfach nicht gegeben war. Dafür gab es einfach zu viele Probleme, zumindest was die Grafik angeht, was die Performance der Spiele angeht. Und das, obwohl das Gameplay manchmal gar nicht schlecht war, auch immer mal wieder doch Neues ausprobiert wurde. Aber es hat zumindest für uns, wir waren vielleicht einfach nicht mehr die Zielgruppe. Vielleicht war es das und für die meisten Jüngeren, deren die halt die Zielgruppe eindeutig sind, denen ist das halt dann auch, dann ist es halt eher witzig. Wenn da jetzt der Charakter rumfliegt und auf einmal über dem Pokémon schwebt, dann denkst du dir, witzig. Hätte ich früher als Kind auch gedacht. Da hätte ich mich nicht beschwert. Aber meine Eltern hätten mir einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt hätte, es kostet 60 Euro. Muss man auch dazu sagen. Also die Preise sind halt schon auch genau für diese junge Zielgruppe extrem. So, wie will sich ein 9-Jähriger oder, keine Ahnung, ein 7-Jähriger ein 60-Euro-Spiel leisten?
Ich muss aber sagen, da kommt dann wieder das Ding, dass du dann hast du halt ein Spiel. Hm. Ne? Also, ich sag mal, eine Barbie hat früher, ich weiß nicht, wie viel die gekostet haben, aber ich glaube, die haben auch so 80 Mark gekostet. Das heißt, du kriegst auch nicht, weiß ich nicht, 15 Barbies und jedes Mal eine neue, obwohl es immer wieder neue gibt. Das heißt, da könnte man halt auch mal für argumentieren, okay, dann kriegt halt der kleine Timmy nicht 15 Pokémon-Spiele, sondern nur eins. Aber ich muss sagen, auch da, gerade wenn es jetzt um Kinder geht, wenn ich erziehungsberechtigt wäre für ein kleines Wesen, das dann lernen soll, wie man mit sowas umgeht, wäre mir lieber Geld zu zahlen, mehr Geld zu zahlen und dann quasi ein komplettes Ökosystem zu haben, als kein Geld zu zahlen und das Kind in die Free-to-Play-Hölle zu schicken, wo dann wahrscheinlich sein noch gar nicht fertiges Gehirn irgendwelche Mechaniken lernt, die es am besten noch gar nicht sehen sollte. Also das wäre so meine Idee als, ich bin aber auch nicht qualifiziert, denn wie gesagt, ich habe keine Kinder. Aber das wäre mein Take dabei.
Okay, also würdest du sagen, dass Sicherheit da einfach ein sehr wichtiger Faktor ist, wo dann Eltern eher sagen, okay, vielleicht auch an der Stelle, ich kenne Pokémon, ich weiß, was mein Kind da kriegt. Ich kaufe meinem Kind eher dieses Spiel und werde dafür Geld ausgeben. So, mein Kind kennt Pokémon auch schon, weil ich halt noch mein ganzes Sammlerzeug von früher da habe. Und deswegen ist es einfach die sicherere Bank. Jasmin, denkst du, das ist auch einer der Gründe, warum sich die Pokémon-Spiele auch immer und immer wieder, egal wie schlecht sie sind, weiterhin verkaufen, dass Eltern halt sagen, na gut, aber lieber so als eben Free-to-Play und dann mit Gacha-Mechaniken?
Mhm. Ja, das wird ein Grund sein. Und wenn man auch so Vertreter sieht wie Palworld, wo man sieht, okay, die Monster haben direkt Maschinengewehr und weiß ich nicht was, aber daneben dann wirklich die süßen kleinen Pokémon, da weiß man als Elternteil auch, okay, damit bin ich auf der sicheren Seite. Das ist jetzt nicht so gewaltvoll wie jetzt in Palworld beispielsweise.
Ja, stimmt. Palworld war definitiv eher für ein älteres Publikum, würde ich mal sagen. Das war eher für Leute wie jetzt mich, die sagen, okay, ich finde viele der aktuellen Pokémon-Spiele zu kindlich und ich finde irgendwelche Tiere mit Maschinengewehren finde ich super. Ich hatte damit sehr viel Spaß. Also ich
glaube, ich würde mein Kind auch Palworld spielen lassen, weil wenn ich dem Hänsel und Gretel vorlese...
Stimmt.
Hacken die sich da nicht auch irgendwie die Finger ab oder sowas? Oder?
Also am Ende wird auf jeden Fall eine Hexe verbrannt, ja. Also eine alte Dame in den Ofen gesteckt.
Ja, also ich meine, weißt du, so da, von der Warte her, das wird mich gar nicht so stören, weil die Kinder sehen ja auch leider aktuell, die sehen ja auch genug, einfach wenn sie, weiß ich nicht, durch die Stadt laufen sozusagen mit irgendwelchen Werbedingern. Aber ja, wie gesagt, das ist halt, ich glaube, das hat viel was mit Sicherheit und Ökosystem. Und natürlich, man möchte auch einfach, dass die Kinder das mögen, was man früher mochte. Zumindest höre ich das bei den Papas aus meinem Team oft.
Das stimmt. Aber das verstehe ich auch. Also ich habe auch noch keine Kinder. Aber auch da, ich glaube, wenn ich jemals Kinder haben werde, dann möchte ich natürlich, dass die Pokémon auch gut finden.
Ja.
Weil ich fand Pokémon gut und ich werde denen die ganzen Spiele, die ich als Kind gespielt habe, auch zeigen. Die werden mir dann kurz sagen, was ist das für eine Grafik, Mama? Was soll das? Dann werde ich ihnen vielleicht doch die neuen Spiele kaufen, weil die sind halt zumindest moderner als das von damals. Mal schauen. Also an der Stelle kann man auf jeden Fall sagen, ich glaube, wir sind uns einig, Pokémon ist sehr lebendig, auch nach 30 Jahren noch. Also Midlife Crisis könnte man jetzt theoretisch sagen, wir in dem journalistischen Bereich sehen die schon, aber was das Geld angeht, nö. Also die können mit 30, können sie sich so ziemlich viel leisten und werden halt trotzdem gekauft. Und deswegen dafür schon mal danke für diesen Talk, schon mal an euch beide, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank, dass wir das einordnen konnten. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber reden, weil das halt einfach ein 30 Jahre altes Franchise ist, das sehr viel richtig, aber auch sehr viel falsch gemacht hat. Und wir könnten auch sehr viel über unsere Lieblings-Starter-Pokémon reden. Das machen wir vielleicht nachher nochmal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr aktuell noch Pokémon spielt oder was ihr euch von Pokémon wünschen würdet, um es wieder zu spielen.